Ja, guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Und ich glaube, es ist noch nicht zu spät zu sagen, ich wünsche euch ein gesegnetes neues Jahr mit vielen guten Erfahrungen mit Gott. Ich glaube, da geht noch einiges mit ihm. Ich habe heute ein Thema, was mich seit einigen Wochen beschäftigt hat, was mich seit einigen Wochen herausgefordert hat und wo ich echt auch gehadert habe und an meine Grenzen kam und wo ich dann doch wieder erfahren durfte, dass Gott treu ist, wie wir das gesungen haben. Mein Hauptbibelstelle steht in Jesaja 40. Ihr dürft gerne mit aufschlagen. Jesaja 40, ab Vers 25. Mit wem wollt ihr mich also vergleichen, dem ich gleich sei, spricht der Heilige. Hebt eure Augen in die Höhe und seht. Wer hat all dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht an meinem Gott vorüber? Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke, genug dem Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt, und Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Vater, ich danke dir, dass du hier bist bei uns. Ich danke dir, dass deine Gnade jeden Tag neu ist, dass du uns deine Gnade jeden Tag neu schenkst. Und ich bete, dass du uns segnest heute Morgen. Ich bete, dass du es bist, der spricht, Herr. Ich bitte dich, dass du mich gebrauchst und dass du mich gegebenenfalls umleitest im Predigen, Herr, dass es dein Wille ist, der heute Morgen geschieht. Amen. Ja, wie gesagt, das Thema hat mich schon seit längerem beschäftigt und es geht heute um das Warten auf Gott, um das Harren auf Gott. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema und ich befürchte, dass Warten heute in unserer Gesellschaft nicht unbedingt das prominenteste Thema ist. Unsere Gesellschaft ist immerhin wirklich auf Highspeed getrimmt. Alles muss immer schneller gehen. Kennt ihr Amazon? Amazon.de, es ist ein Internetanbieter, der liefert für Premium-Kunden von heute auf morgen, zum Beispiel. Oder ein Pizzadienst sollte nach Möglichkeit nicht länger als eine halbe Stunde brauchen, um eine natürlich im besten Falle köstliche Mahlzeit vorbeizubringen. Die großen Elektromärkte werben mit 0% Zinsen und sagen im Prinzip damit, ja, hey, ich weiß, du kannst dir das, was du haben willst, eigentlich gar nicht leisten. Aber komm doch trotzdem vorbei und kauf das ein. Du darfst es über einen längeren Zeitraum abbezahlen. Kauf es jetzt. Du kannst es jetzt haben. Ein Freund von mir hat kürzlich diesem Angebot nachgegeben und hat einen Fernseher gekauft, der viel zu groß ist. Naja, viel zu groß geht schon, wenn die Möbel nicht dazu passen. Ja, jedenfalls hat er zu Hause gemerkt, ja, tatsächlich, dieser Fernseher ist zu groß. Und hat ihn dann wieder verkauft. Aber ich glaube, es ist wirklich leicht, so einem Angebot nachzugehen und darauf reinzufallen. Und manchmal übersteigt das einfach unseren Verstand in der Hinsicht, dass wir vergessen, ob wir irgendwas benötigen oder nicht. Auch ist es so, dass irgendwie heutzutage durchaus zu beobachten ist, dass es Teenagern mit sexuellen Erfahrungen gar nicht schnell genug gehen kann. Das ist eine Entwicklung, die ist besorgniserregend, finde ich. Aber es ist so, Fernsehen, Internet, Zeitschriften, alles animiert dazu, sich auszuprobieren und zu versuchen, in welche Richtung man auch sexuell tendiert. Es ist ja alles offen heutzutage. Du kannst alles haben, du kannst alles jetzt haben. Kennt ihr die Rockgruppe Queen? Ich persönlich finde die Musik ja ganz gut. Vor über 30 Jahren haben die gesungen I want it all and I want it now. Ich will es alles und ich will es jetzt. Das ist schon fast prophetisch, oder? vor über 30 Jahren. Und ich muss sagen, ich rege mich manchmal schon auf, wenn meine Internetverbindung nicht sofort funktioniert. Wenn ich nicht so schnell in die unendlichen Weiten des Internets reinkomme. Warten ist wirklich unpopulär geworden. Und ich finde das spannend zu beobachten, aber ich finde es eben neben amüsant auch erschreckend zu beobachten, in welche Richtung unsere Gesellschaft so ein bisschen läuft. Denn es lässt sich leicht feststellen, dass diese Entwicklung gar nicht so richtig zu Gott und zu unserem Glauben passt. Schnelllebigkeit passt nicht zum Christsein. Ist euch das schon mal aufgefallen? Das sind Dinge, die widersprechen sich irgendwie. So wie ich das verstehe, ist Schnelligkeit Gott auch gar nicht so wichtig. Nicht so wichtig wie zum Beispiel Qualität. Das Warten hat in der Bibel, glaube ich, einen ziemlich hohen Rang. Also wir sehen das Schema des Wartens ziemlich häufig. Noah zum Beispiel hat gewartet darauf, dass die Taube zurückkommt. Er hat nicht einfach irgendwo Anker geworfen und selbstlos gepaddelt, sondern hat gewartet, bis die Taube zurückkommt. Oder eben nicht zurückkommt. Abraham hat auf seinen versprochenen Sohn gewartet. Jakob hat 14 Jahre gewartet, bis er endlich seine geliebte Rahel heiraten durfte. Josef hat darauf gewartet, dass sie seine Träume erfüllen und hat darauf gewartet, dass er endlich aus dem Gefängnis freikommt, wo er auch noch zu Unrecht saß. Das Volk Israel hat einige hundert Jahre gewartet, bis endlich Mose kam, um sie zu befreien. Und wir sind bei diesem Beispiel noch nicht wirklich weit in der Bibel fortgeschritten. Wir sind erst im zweiten Buch. Das Thema des Wartens zieht sich durch die gesamte Bibel hindurch. Die Stelle, die ich eben gelesen habe in Jesaja, die hat schon einen Bereich des Wartens angedeutet. Aber zunächst stellt Gott sich vor das Volk Israel und fordert sie heraus. Und wir haben heute Morgen Lieder gesungen, die so ein bisschen diesen Tenor beinhalten. Guckt darauf, wer Gott ist. Guckt auf seine Werke, auf das, was er geschaffen hat, auf das, was er getan hat. Hier steht, mit wem wollt ihr mich also vergleichen, dem ich gleich sei, spricht der Heilige. Hebt eure Augen in die Höhe und seht. Wer hat all dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Gott sagt zu seinem Volk, ihr wisst, wer ich bin. Ihr wisst, was zu tun ich imstande bin. Ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Erinnert ihr euch noch an eine der Predigten, die ich letztes Jahr gehalten habe? Das war unter anderem Psalm 121 und das Bewusstsein, dass alle Hilfe von Gott kommt. Vielleicht habt ihr das noch so ein bisschen ganz dunkel in Erinnerung. Und Gott schlägt hier eine ähnliche Richtung ein. Warum sprichst du denn Jakob und du Israel sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht an meinem Gott vorüber? Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Gott sieht das Leid seines Volkes. Und er fragt, warum sagst du, dass ich dich übersehe? Warum glaubst du das? Und spannenderweise geht Gott erstmal gar nicht weiter auf das Leid des Volkes ein, sondern er weist erstmal auf sich. Er weist erstmal auf sein Werk, auf seine Eigenschaften, auf das, was er ist. Und Gott sagt, ich bin weder jemals müde, noch werde ich jemals matt. Ich verschlafe euer Leid nicht. Ich nehme es zur Kenntnis. Ach, und übrigens, nebenbei, ihr werdet niemals die Tiefen meines Verstandes ergründen können. Ich finde das ziemlich interessant. Wenn ihr euch die Struktur von Jesaja mal anseht, das Buch Jesaja, das ist wirklich spannend zu beobachten. Das Kapitel, in dem wir gerade sind, Kapitel 40, stellt so ein bisschen den Wendepunkt des Buches Jesaja dar. Die ersten 39 Kapitel sprechen viel von Gericht über das untreue und törichte Volk Israel und andere Völker, spricht von einem verletzten Gott, der sein Volk immer wieder zur Umkehr aufrufen möchte, der immer wieder möchte, dass das Volk sich sich abwendet von diesen Taten, die Gott so sehr zu Eifersucht treiben. Und Gott verheißt einen Retter. Gott verheißt eine gute Zukunft für sein Volk Israel. Und doch muss er Gericht verkünden, weil sein Volk einfach untreu bleibt. Übrigens, schon die Berufung Jesajas, die ist, glaube ich, zumindest für Jesaja extrem herausfordernd gewesen. Denn Gott sagt, du wirst zu einem Volk predigen, das nicht hören wird. Du wirst zu einem Volk predigen, dessen Herz verstockt ist. Er sagt im Prinzip, ja, hey, ich sende dich aus. Du wirst predigen, du wirst dich aufopfern für ein Volk, das nicht imstande ist zu hören. Das ist nicht unbedingt eine sehr ermutigende Berufung, finde ich. Aber dann ist plötzlich in Kapitel 40 von Trost die Rede. Und Kapitel 40 beginnt schon mit dem Aufruf, tröstet mein Volk, tröstet mein Volk. Und es geht weiter. Die letzten Kapitel von 40 bis 66, die sprechen von dieser Gnade, die ausgegossen wird, von der Wiederherstellung des Volkes Israel, von dem Trost, der kommen wird und von der kommenden Herrlichkeit. Das heißt, Gott richtet sich an sein Volk, das unter dem Gericht leidet, und er lässt sie zunächst einmal nur wissen, dass er es zur Kenntnis nimmt. Und übrigens, spannend ist auch, dass Jesaja 66 Kapitel hat, wie die Bibel 66 Bücher, dass der erste Teil 39 Kapitel hat, wie das Alte Testament 39 Bücher, und dass der zweite Teil, der von Wiederherstellung und von Gnade und von der kommenden Herrlichkeit spricht, 27 Teile hat, 27 Kapitel, wie eben das Neue Testament 27 Bücher. Zufall? Ich glaube nicht. Der Schwerpunkt von Jesaja, der liegt auf dem, was uns durch Jesus Christus gegeben ist. Auf der Gnade, auf der Wiederherstellung, auf der Erlösung. Und jetzt lesen wir die Stelle, die so bekannt ist. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt und Männer straucheln und sie fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Wie nehmt ihr das wahr? Ich glaube, wir leben in einer Zeit der geistlichen Mattheit, in einer Zeit der geistlichen Erschöpfung. Mir kommt es so vor, als ob das Volk Gottes wirklich erschöpft ist, geistlich. Vielleicht sehe nur ich das so. Vielleicht geht es auch nur mir so. Aber wie seht ihr das? Zunächst steht hier ja, dass Gott neue Kraft schenkt und neue Stärke schenkt. Aber wir lesen eben auch, dass Jünglinge und Männer fallen und straucheln. Und wisst ihr, ich glaube nicht, dass junge Männer hier unbedingt wörtlich gemeint ist. Es geht hier nicht um die Männer, die fallen, sondern junge Männer stehen halt für Eigenschaften wie Kraft, für Spontanität, für Tatendrang, für Forscherdrang, für Kampfgeist. Und ich glaube, das sind Eigenschaften, die jeder haben kann und die jeder in jedem Alter haben kann. Vielleicht abgesehen von körperlicher Kraft. Ich meine, irgendwann wird das weniger, sehe ich ein. Aber die anderen Eigenschaften, das kannst du in jedem Alter haben. Bis zum Ende. Aber wenn man sich umsieht, sind es Eigenschaften, die man kaum sieht. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der die Gemeinde und vielleicht nur in Deutschland irgendwie am Boden liegt, wo es an Kraft fehlt und nicht unbedingt selten auch an Kraft des Heiligen Geistes, wo Spontanität fehlt und Tatendrang, das Evangelium zu verkünden. In einer Zeit, wo Forschungsdrang fehlt, das Wort Gottes immer mehr zu erforschen und zu verinnerlichen, kennenzulernen. Und wo der Kampfgeist fehlt, um die Position Christi zu vertreten. Ich glaube, wir leben in so einer Zeit, wo Heiligung, die nur mal lange währt, wo Heiligung, also im Prinzip das immer ähnlicher werden Christi, also das, dass Christus immer ähnlicher werden, wo das gewichen ist und ersetzt wurde durch so eine Haltung der pseudo-christlichen Ermutigung. Versteht ihr, was ich meine? Ich meine, Ermutigung ist gut, Ermutigung ist wichtig. Aber wenn Ermutigung Ermahnung ersetzt, wenn Ermutigung und nette Worte im Prinzip den Aufruf zur Umkehr und den Aufruf zur Heiligung ersetzen, dann sind wir auf einem gefährlichen Weg. Weil dann wird irgendwie alles verwässert. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der Berufungen nicht wahrgenommen werden, weil der Weg bis dahin so steinig erscheint. Und er ist oft steinig, er ist oft schwierig. Und deswegen, glaube ich, geben viele einfach auf. Aber die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Was ist denn jetzt dieses Harren, dieses Warten, je nach Übersetzung? Warum ist es passives Abwarten? Gucken, was da so schicksalshaft auf einen kommen möge? Oder ist es vielleicht aktives Hoffen, aktives Beten, aktives Suchen des Herrn, auf das Gott mit neuer Stärkung reagiert? Ich finde, dieses Bild von den Flügeln und dem Adler, das einem schon fast so ein bisschen kitschig erscheinen mag. Das ist ein großes Bild, da steckt viel drin. Denn ich meine, wir haben nun mal von Natur aus keine Flügel. Wir können nun mal von Natur aus nicht fliegen. Und ich glaube, dass dieses Bild hier einfach ausdrücken soll, ihr werdet Kraft empfangen, die euch eigentlich von Natur aus nicht gegeben ist. Ihr seid nicht von Natur aus mit dieser Kraft gesegnet, die euch nicht wieder matt werden lässt, die euch nicht wieder straucheln lässt. Aber ihr werdet Kraft empfangen. Ihr werdet Kraft von Gott bekommen. Gott sagt, dass die auf ihn harren, warten, hoffen, mit neuer Kraft erfüllt werden. Und das ist doch ein Versprechen, oder? Das steht da nicht irgendwie vielleicht oder einige von euch oder möglicherweise, wenn es gerade passt, werdet ihr mit Kraft erfüllt werden, wenn ihr auf mich harrt. Also was ist nun dieses Harren? Was ist Harren? Was ist Beharrlichkeit? Es ist ein ausdauerndes und beständiges Suchen, Hoffen, Warten auf den Herrn. Ich glaube, jeder, der eine Zeit lang mit Gott gelebt hat, weiß, dass wenn er sich dieser Beständigkeit und dieser Beharrlichkeit hingibt, dass er Kraft bekommt. Ist es so? Was passiert, wenn wir diese Beharrlichkeit und diese Beständigkeit verlassen? Wenn aus irgendwelchen Gründen wir das nicht mehr so ernst nehmen? Was passiert? Wir werden geistlich geschwächt. Ich glaube, je länger man in dieser Haltung verharrt, in dem Harren auf Gott, desto weniger kann man innerlich und geistlich erschüttert werden. Desto mehr wirst du dem standhalten, was dir jeden Tag begegnet. Und wenn es an dieser Beständigkeit fehlt, wirst du Spielball der Gewalten, Spielball der Umstände, Spielball der Stimmungen, was auch immer auf dich zukommt. Die Frage ist, wo willst du stehen? Wo willst du stehen? Und ich weiß nicht, wie sehr dich das heute betrifft. Ich persönlich will mir das sehr zu Herzen nehmen. Also ich glaube, das aktive Warten auf Gott ist eine Zeit der Stärkung. Das aktive Harren auf Gott ist Beziehungspflege. Eine Zeit, in der wir wachsen. Eine Zeit, in der wir reif werden. Und es ist aber auch eine Zeit der Bewährung, glaube ich. Manchmal ist es ja nicht per se Gott, auf den wir warten. Manchmal ist es auch einfach die Erfüllung einer Verheißung, auf die wir warten. Manchmal ist es das Eintreten einer Berufung, auf die wir warten. Und zwischen dem Moment, wo wir berufen werden, und zwischen dem, wo die Berufung sichtbar wird, da liegt manchmal eine ganze Zeit. Schauen wir uns zum Beispiel Davids Berufung zum König an. Steht im 1. Samuel 16. König Saul war verworfen worden und Samuel war jetzt beauftragt, zu Isai zu gehen und den neuen König zu salben. Also Samuel war jemand, der hing eigentlich sehr an Saul. Der hing sehr an diesem König. Und Gott ruft ihn auch am Anfang des Kapitels auf, endlich aufzuhören, um Saul zu trauern und weiterzugehen. Also Saul war jemand, der offensichtlich einen großen Eindruck auf Samuel gemacht hat. Und so ist Samuel auch in seiner Auswahl der Söhne Isais so ein klein bisschen befangen. Man sieht es. Also als er zum Hause Isais kommt und weiß, hier irgendwo ist der Mann, den Gott zum König salben möchte, geht er auf den Ältesten zu, ein großgebauter, ein starker Mann, gut aussehend, vermutlich eine gewisse Ähnlichkeit zu Saul, und denkt sich, ja, das wird er sein. Und Gott sagt ihm, na, der ist es nicht. Er sagt, sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs. Ich habe ihn verworfen. Denn es ist nicht so, wie ein Mensch es sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und einen nach dem anderen denkt Samuel nach und denkt, ja, das muss er sein. Aber jedes Mal sagt Gott, nein, der ist es nicht. Und dann stellt sich irgendwie heraus, oh, es fehlt ja einer. Merkwürdig. Nicht mal Isai, nicht mal der Vater von David und nicht mal seine Brüder haben das kommen sehen. Nicht mal die haben gesehen, was in David wirklich steckt. Und so wird David von der Weide geholt, der ist nämlich gerade beim Schafehüten, wird geholt, um mit Samuel zu sprechen. Und wahrscheinlich hält auch keiner richtig für möglich, was da gerade passiert. Aber Gott sagt, ja, der ist es. Gott sagt, der ist es. Der den keiner so richtig wahrgenommen hat. Ja, und Samuel salbt ihn im Kreise seiner Brüder, die wahrscheinlich ihren Augen nicht trauen können. Und der Geist des Herrn kam auf David und blieb dort. Und dann passierte erstmal gar nichts. David ging zurück aufs Feld zu seinen Schafen. So, jetzt mal ein kurzer Einschub, und vielleicht betrifft das jetzt die Jüngeren unter euch oder die noch nicht ganz so lange mit Gott gehen. Wenn Gott dich berufen hat, und Gott hat dich berufen, dann hat er ein Auge auf dich. Dann vergisst er seine Berufung nicht. Er vergisst nicht, was er dir versprochen hat. Und ich möchte dich auffordern, ihn erneut darum zu bitten, es dir zu bestätigen. Ihn zu bitten, dir zu bestätigen, dass der Heilige Geist auf dir ist. Und sprich auch mit anderen darüber. Behalt das nicht für dich. Sprich mit anderen darüber und lass dir das auch von anderen bestätigen. Denn oft ist es so, dass Gott eben durch andere Christen spricht. Dass Gott durch sein Volk spricht und handelt. Und ihr Älteren, bestätigt die Jüngeren in dem, was Gott in ihnen tun wird. Bestätigt sie darin. Es ist wichtig, dass eine neue Generation, eine neue, starke und geisterfüllte Generation heranwächst. Also lass dich nicht beirren, wenn man eine längere Zeit nichts passiert. Bei mir sind auch einige Jahre verstrichen. Und ich wurde vor 7,5 Jahren Christ. Das ist noch gar nicht so lange her. Ziemlich schnell, also wollte ich dann auf die Bibelschule gehen. Ich wollte halt wirklich aktiv werden für Gott. Das hat dann noch 2 Jahre gedauert. Oder 3, ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall waren immer Zeiten von einigen Jahren, die verstreichen mussten. Zeiten der Vorbereitung, Zeiten der Ausrüstung. Und auch Zeiten einfach des Wartens, die dazugehörten. Und irgendwie sind da immer noch einige Verheißungen, wo ich sagen kann, ja, da warte ich noch drauf. Und ich will euch ermutigen, lasst das nicht los. Ja, das, was jetzt kommt, ist auch wichtig für euch, denn David ging ja erstmal zurück zu den Schafen. Das heißt, er ging zu dem Job, der ihm für diese Zeit anvertraut war. David war erstmal ja nur Hirte. Er hütete die Schafe und das mit aller Kraft und unter Einsatz seines Lebens. Also es steht eben auch, dass er wilde Tiere abhalten musste und alles Mögliche. Das heißt, David bewährte sich durch Treue, zunächst in den kleineren Dingen, später dann auch in den größeren Dingen wie Goliath und so. Und wenn wir weiterlesen, dann sehen wir, wie David schon an den Königshof kommt. David kommt ganz nah an Saul heran. Aber Saul entwickelt einen Hass aus Eifersucht auf David und David muss fliehen. Warum? Ich meine, hey, David war doch schon zum König gesalbt worden. David war verheißen worden, er wird König werden. Und jetzt ist er schon am Hof und er ist schon so dicht dran am Thron und er muss auch wieder fliehen. Das kann einen, glaube ich, in seiner Berufung manchmal verwirren. Nun denn, Saul trachtete ihm nach dem Leben. Und es gab Situationen, wo David seine Berufung einfach hätte ergreifen können. Da gab es zum Beispiel diese eine Geschichte in der Höhle bei Engedi. Wir lesen, dass Saul mit 3000 ganz erlesenen Soldaten da war, um David zu suchen. Und David hatte sich gerade in dieser Höhle versteckt vor Saul. Und genau in diesem Moment wollte Saul seine Füße bedecken. Das heißt, Saul musste mal. Das wollte er nicht vor seinen Soldaten machen, deswegen ging er in eine Höhle. Und in dieser Höhle war David versteckt. Und die Männer, die David dabei hatte, die witterten gleich eine Chance. Und sie sprachen, siehe, das ist der Tag. Es steht übrigens in 1. Samuel 24, Vers 5. Da sprachen die Männer David zu ihm, siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich will deinen Feind in deine Hand geben, dass du mit ihm tust, was dir gefällt. Und David stand auf und schnitt leise einen Zipfel vom Rock Sauls. Aber danach schlug ihm sein Herz, dass er den Zipfel vom Rock Sauls abgeschnitten hatte. Und er sprach zu seinen Männern, das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich das tun sollte. Und meine Hand legen sollte an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn. Denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und David wies seine Männer mit diesen Worten von sich und ließ sie sich nicht an Saul vergreifen. Ich glaube, wir unterschätzen leicht die Bedeutung dieser Passage. David hätte diese ganze Situation so verstehen können, wie seine Freunde das gesehen haben. Ja, Gott hat mir Saul in die Hand gegeben. Jetzt kann ich diesen Mann, der mich verfolgt, der mich hasst, naja, ich kann ihn seines Thrones berauben, indem ich ihn umbringe. Es schien wirklich alles so, als wäre es von Gott auf dem Silbertablett präsentiert gewesen. Es hätte wirklich so verstanden werden können. Aber David vertraute auf Gottes Zeitpunkt. David vertraute darauf, dass Gott weiß, was der richtige Zeitpunkt ist. Und ich glaube, das hing auch mit der Führung des Heiligen Geistes zusammen, der auf David war. Ich denke, wir geraten hin und wieder mal an so einen Punkt, wo alles perfekt aussieht. Wo alles so aussieht, als wäre das der Moment. Der Moment, wo wir einfach nur zugreifen müssen. Wo wir einfach nur ergreifen müssen, was uns verheißen worden ist. Na gut, das ist dann halt oft auch mal mit einem Kompromiss verbunden, zum Beispiel den König umzubringen. Aber das ist halt die Verheißung des Herrn. Aber ich glaube, dass Gott uns über einen längeren Zeitraum verstehen lässt, was ihm wichtig ist, sodass wir eigentlich genau wissen, was der Wille Gottes ist. Und David wusste, es ist nicht der Wille Gottes, dass er Saul umbringen würde. Er hat diese Prüfung bestanden. Und manchmal müssen wir uns auch zurückhalten und eine Prüfung erstmal bestehen. Und wir wissen, dass David ja nur alles andere als perfekt war. David wird beschrieben als ein Mann nach dem Herzen Gottes. Aber David war eben auch jemand, der mordete, der Ehebruch beging und der auch nicht immer unbedingt zur Stelle war, um Gott zu suchen. Also David war durchaus fehlerbehaftet, aber ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und ich glaube, deswegen, weil er sich immer wieder auf Gottes Verheißung besann, weil er Gott Glauben schenkte, weil er Gott Vertrauen schenkte, weil er auf Gott wartete, auf Gott harrte. Wie Abraham übrigens auch. Abraham glaubte Gott und wurde Freund Gottes genannt. Also auf Gott zu harren heißt, an dem festzuhalten, was er versprochen hat. Ich habe, glaube ich, schon angedeutet, dass die Zeit des Wartens oft auch eine Zeit der Vorbereitung ist. Gott hat meistens einen sehr anderen Zeitplan als wir. Und ich glaube, er lässt uns oft aus gutem Grunde warten. Warten nämlich führt dazu, dass unser Charakter geformt wird. Ich glaube, Charakter ist Gott sehr wichtig. Und denjenigen, die Geduld nicht als ihre Stärke sehen, denen soll das eben auch so ein bisschen als Hinweis dienen, dass sie Geduld lernen müssen. Je weniger Geduld du hast, desto härter, glaube ich, ist diese Prüfung des Wartens. Und desto mehr wirst du es lernen. Mit der Zeit. Irgendwann. Hoffentlich. Ich bin kein geduldiger Mensch. Also, Gott hat da schon einiges getan bei mir. Aber ich habe immer noch, ich muss sagen, es gibt, ich möchte jetzt nicht über das Thema Verkehr sprechen, also im Auto oder auf dem Fahrrad, ich bin wirklich, das ist noch meine Baustelle, glaube ich. Gott verändert mich noch. Gott schenkt mir noch Geduld. Und um mir Geduld zu schenken, schenkt er mir auch Situationen, wo ich Geduld beweisen muss. Das ist so ein bisschen die Herausforderung. Geduld übrigens zählt auch zur Frucht des Geistes. Lesen wir in Galater 5, 22. Und so eine Frucht, ne, die wächst ja nicht von heute auf morgen. Es ist ja kein wuchernder Pilz, sondern es ist eine schöne Frucht, die Stück für Stück wächst. Und es sind nicht Früchte. Die Eigenschaften sind nicht unabhängig voneinander wachsende Früchte, sondern es steht die Frucht des Geistes. Und ich glaube, all das, was da genannt ist in Galater 5, 22, wächst. Wächst durch die Gemeinschaft mit Gott, wächst durch Bewährung, wächst durch Abwarten, durch bestandene Prüfungen. Könnt ihr da zustimmen? Gut. Ich muss manchmal nachfragen. Warten lässt uns auch reifen, wie diese Frucht eben auch. Ich glaube, ein Christ, der niemals irgendwie zu warten hat, der hat Schwierigkeiten, wirklich ein reifer Christ zu werden. Denn Reife erfolgt durch Bewährung und durch, wie gesagt, auch durch bestandene Prüfungen und durch Versagen. Versagen ist auch ein Teil davon. Könnt ihr euch viele Geschichten erzählen, aber es gehört hier heute nicht hin. Können wir es von mir aus nachher drüber unterhalten. Und Reifen ist eben auch dieser Prozess, der viel Zeit benötigt. Und das kann man nicht beschleunigen und das treibt einen manchmal an den Rand der Verzweiflung. Und das darf es auch. Das darf es. Wir dürfen manchmal über unserem Versagen verzweifeln. Aber wir dürfen auch wissen, dass wir Hoffnung haben in Gott. Dass wir Hoffnung haben über das beständige Werk, das Gott in uns vollbringt. Wenn wir bei ihm bleiben. Ich glaube, manchmal lässt Gott uns eine Lektion wiederholen. Das Volk Israel, und ich nenne dieses Beispiel öfters, das rannte ja eben auch 40 Jahre durch die Wüste, weil sie einige Dinge einfach nicht verstanden und wiederholt nicht verstanden. Das heißt so, ja okay, dann müsst ihr es nochmal machen. 40 Jahre Das ist eine lange Zeit. Kennt ihr das Lied? Es liegt Kraft im Warten auf den Herrn. Es liegt Kraft in dem Warten. Ich muss sagen, bei dem Lied warte ich eigentlich immer nur darauf, dass der Refrain kommt. Ja, es ist ein bisschen, dieses Warten ist da wirklich zur Perfektion getrieben bei dem Lied. Aber ich glaube, Warten ist auch der Zustand, der Vorfreude ermöglicht, oder? Warten, erwartungs- oder hoffnungsvolles Erwarten, ist der einzige Zustand, in dem man Vorfreude haben kann. Und wie schön ist Vorfreude, wenn man weiß, da liegt was Schönes vor einem. Da liegt irgendwas, worauf man sich freuen kann, worauf man hinarbeiten kann, worauf man hinfiebern kann. Ich möchte einfach, dass wir in diesen Momenten des Wartens nicht in die Falle tappen, die der Feind uns stellen möchte. Denn wir neigen dazu, eben auch das zu Herzen zu nehmen, was der Feind uns sagt. Gott hat dich vergessen. Gott sieht dich nicht. Gott sieht dein Leid nicht. Er denkt nicht an die Versprechen, die er dir gegeben hat. Er hat, oder du hast vielleicht deine Berufung oder die Verheißung völlig falsch verstanden. All das, diese Gedanken, die man manchmal bekommt, und diese Gedanken, die sind mir nicht fremd. Ich stelle regelmäßig meine Berufung in Frage. Und ich glaube, das ist gut, das manchmal zu tun. Aber ich glaube, wir hören viel zu oft auf die Lügen des Feindes und nehmen uns nicht die Wahrheiten Gottes zu Herzen. Und das ist, glaube ich, etwas, was Gott dazu führt, uns erneut in Prüfung zu schicken, dass wir es endlich begreifen. Ich möchte euch abschließend noch mitgeben, dass ihr nicht alleine wartet, dass ihr nicht alleine harrt, sondern dass ihr euch einander anvertraut und das zu einer gemeinschaftlichen Sache macht. Das Christsein ist nichts, was man alleine leben sollte. Und Gebet hat Kraft, wo zwei oder drei zusammenkommen. Auch alleine, es gibt diese Zeiten alleine, Jesus hat sich auch zurückgezogen. Aber es gibt Wichtiges, wo man zusammen für beten muss. Und das ist auch Berufung, das ist auch Wachstum, es ist auch Reife, all das. Und ein Bestehen in der Prüfung. Wie sieht das bei euch aus? Wie ist dein Zustand? Fühlst du dich gerade irgendwie matt, zerschlagen? Oder bei guter Kraft? Ich glaube, das ist so, also so, wenn ich mir die Gesichter ansehe, ist alles dabei, glaube ich. Einige sind einfach nur müde. Ich habe heute auch ziemlich, also wirklich schlecht geschlafen. Ich bin auch wirklich müde. Aber einige, glaube ich, sind auch wirklich matt. Einige sind wirklich mit ihrer Kraft am Ende. Und andere von euch sind gut dabei. Aber wir als Gemeinde, wir als Leib sollen einander aufbauen und einander ermutigen und einander im Gebet unterstützen. Und ich möchte, dass wir genau das jetzt tun. Ich weiß nicht, wenn ihr matt seid, dann, wenn ihr Gebet braucht, wenn ihr neu irgendwie Kraft Gottes braucht, dann steht doch gerne mal auf. Ihr dürft euch trauen. Und ich bitte euch, die ihr kräftig seid, euch, die ihr erfüllt seid vom Heiligen Geist, euch, die ihr diese Kraft kürzlich erfahren habt, ich bitte euch, für eure Geschwister jetzt zu beten. Ihr dürft euch dazustellen, ihr dürft Hände auflegen, ihr dürft sie umarmen, ihr dürft euer Gebet vortragen, wie ihr das möchtet. Aber ich bitte euch, nehmt euch jetzt diese Zeit und betet füreinander. Jesus, ich danke dir, dass du treu bist. Ich danke dir, dass du nicht zurückweichst, wenn wir uns an dich wenden. Danke, dass deine Verheißung uns neu mit Kraft zu erfüllen, mit einer übernatürlichen Kraft, die den Schwingen eines Adlers gleicht, dass wir dieser Verheißung vertrauen dürfen, Gott. Und danke, dass wir auf Momente in unserem Leben zurückblicken dürfen, wo wir genau wussten, ja, wir haben Kraft von dir bekommen. Herr, bitte halte uns bei der Stange. Halte uns dabei. Gib uns die Kraft und den Willen, dir wirklich beständig nachzufolgen. Auszuharren auf dich, Gott. Du hast denen, die ausharren bis zum Ende, diesen Siegeskranz verheißen, Herr. Und wir wollen nicht wieder einknicken, Gott. Wir wollen nicht wieder schwach werden. Wir wollen uns nicht wieder von dir abwenden, Gott. Sondern wir wollen beständig dir nachfolgen. Wir wollen kräftiger werden im Glauben an dich. Kräftiger in der Nachfolge, Herr. Wir wollen reifer werden als Christen, reifer werden als Persönlichkeiten, Gott. Und dieses Licht sein, zu dem du uns berufen hast, Gott. Denn die Welt, die will keine schwachen Christen sehen. Die Welt will Christen sehen, die erfüllt sind von einem übernatürlichen Gott. Dazu hast du uns berufen, Gott. Und danke, dass du uns das schenkst, Herr. Amen.